Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Umsonst ist nichts, heißt es, nicht einmal der Tod, und selbst der kostet das Leben. Aber auch das ist nicht ganz richtig, wie wir heute im Podcast Geld und Leben aufzeigen werden, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Denn heute geht es um das Ableben, und auch die Bestattung kostet Geld. Viele Menschen wollen gewährleisten, dass im Fall ihres Todes vorgesorgt ist und die Hinterbliebenen finanziell nicht überfordert sind. Darüber wollen wir heute kurz vor Allerheiligen reden, und mein Gast ist der Landesinnungsmeister der oberösterreichischen Bestatter, Martin Dobritzberger. Herzlich willkommen, Herr Dobritzberger.
Danke für die Einladung.
Herr Dobritzberger, in unserer Gesellschaft ist der Tod nach wie vor ein Tabuthema. Gilt das auch für die Kosten der Bestattung?
Das sind zwei Fragen in einem. Der Tod ist, glaube ich, kein Tabuthema in der Gesellschaft. Ich glaube, dass der Tod in der Mitte der Gesellschaft ganz gut angekommen ist. Im Gegenteil sind wir so wahrscheinlich sogar etwas überfrachtet damit, weil wir aus Medien, aus Filmen regelmäßig mit dem Tod konfrontiert sind. Die Problematik dabei ist nur, dass wir die Emotionalität zum Tod tabuisieren. Dass also ein Tod mich betrifft, das sind wir nicht gewöhnt. Und mit den Kosten geht das einher. Das heißt, wenn ich die Emotionalität zum Tod nicht verstehen kann, dann sind die Kosten die reine Abdeckung dessen, was der Bestatter mir anbietet. Und das kann nicht zusammengehen. Erst dann, wenn man in der Situation ist, dass der Tod einen emotional betrifft, dann kann man verstehen, was der Wert eines Begräbnisses ist, was der Wert einer guten Begleitung ist, und dann kann man die Kosten in Relation setzen. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass Familien über die Bestattungskosten auch sprechen, und die letzten Umfragen unter 2000 Österreichern bestätigen, dass die österreichische Bevölkerung sehr genau weiß, wie viel ungefähr ein Begräbnis kostet.
Bleiben wir vielleicht beim emotionalen Teil des Begräbnisses. Sie haben es angesprochen, wenn bei Ihnen gehört das Begräbnis zum Beruf, und Sie sind täglich oder fast täglich mit Menschen konfrontiert, die Abschied nehmen müssen. Wie erleben diese Menschen das, und wie erleben Sie die Menschen bei diesem Ritual?
Wir erleben die Menschen sehr authentisch und sehr verunsichert. Man muss sich vorstellen, der Tod ist die größte Verunsicherung, die wir im Leben erfahren können. Wenn wir einen Menschen verlieren, der von Geburt meines Lebens an immer da war, verlässlich, die Eltern oder die Großeltern. Noch schlimmer, wenn das Menschen sind, die in meinem Alter stehen, das heißt Geschwister, Kinder oder Jugendliche, dann stellt das mein gesamtes Weltbild auf den Kopf. Da ist überhaupt nichts mehr sicher. Und genau das ist der Punkt, in dem wir Familien erleben, dass sie Sicherheit brauchen. Menschen wie Bestatter, die sich berufen dazu fühlen, den Schmerz auszuhalten. Und auch wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht trösten können. Denn trösten würde ja bedeuten, dass wir die liebevolle Verbundenheit zum Verstorbenen untergraben würden. Denn erst wenn diese nicht mehr da wäre, dann ist der Schmerz nicht da. Das heißt, es gilt eigentlich, den Schmerz auszuhalten und mit durch diese Zeit zu gehen. Und es gilt auch, Sicherheit dahingehend zu schaffen, zu erklären, was sind jetzt die weiteren Schritte? Genau. Was kommt als nächstes?
Das ist der nächste Punkt, weil ich habe das am eigenen Leib verspürt. Wenn ein naher Angehöriger verstirbt, dann ist man emotional aufgewühlt, und dann muss man sich sofort ein bisschen fassen und denken, was mache ich als nächstes? Wen rufe ich an? Wie funktioniert das? Welche Schritte sollte man machen? Worauf kann man sich vorbereiten, wenn so etwas passiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann vieles vorbereiten, und ich glaube, man kann es aber trotzdem im Moment nie die Emotionalität herausnehmen. Das heißt, egal wie viel ich darüber weiß oder wie sehr absehbar es ist, dass ein Mensch stirbt, trifft es mich am Ende des Tages dann doch immer ein wenig unvorbereitet. Jetzt ist es gut, sich zu Lebzeiten schon darüber vielleicht auch in der Familie zu unterhalten. Welche Lieblingsmusik kann ich vorbereiten, oder welche Blumen würden dem Menschen gefallen? Was sind so wichtige Stationen seines Lebens, auf die er stolz ist, auf die er gerne zurückschaut? Wo kann ich vielleicht auch Andenken schon mit in meine eigene Zukunft hineinnehmen? Vielleicht auch als derjenige, der betroffen ist, am Lebensende zu stehen, wie kann ich meiner Familie noch etwas Gutes tun auf diesen letzten Metern des irdischen Weges? Aber dann, wenn die Situation kommt und der Todesfall eintritt, dann sind die Bestatter da, die 24 Stunden am Tag erreichbar sind. Und zwar jeder einzelne Bestatter von den 134 in ganz Oberösterreich. Und diese anzurufen, sei es in der Nacht, sei es am Heiligen Abend oder sei es zu Silvester. Und man erreicht jemanden, der persönlich da ist und sagt, ja, ich gehe mit Ihnen jetzt diesen Weg. Und dann erklärt man die ersten Schritte und nicht den gesamten Ablauf, weil das könnte man sich in der Situation gar nicht merken, sondern sagt, schauen Sie, jetzt verständigen wir den Arzt oder jetzt vereinbaren wir uns ein Gespräch, wo wir uns zusammensetzen und dann kommen wir zu Ihnen. Und so geht es dann weiter, aber nie überfrachtend. Und da gehört wahnsinnig viel Empathie dazu und es gehört auch ein wenig diese Berufung dazu, es zu tun. Mhm. Und das spüre ich bei den Bestattern, die tätig sind.
Und das heißt, als erstes rufe ich einmal den Bestatter an.
Der Bestatter ist nie verkehrt, sagen wir so. Mhm. Natürlich kann ich auch in der Pfarre anrufen, wenn ich eine priesterliche Begleitung möchte, wenn ich die Aussegnung des Verstorbenen wünsche. Immer gut ist, wenn schon vor dem Tod auch Begleitungen da sind, wie das zum Beispiel in der Palliativ- oder der Hospizmedizin ist. Da erleben wir als Bestatter, dass der Abschied ein ganz anderer ist, weil die Begleitung bis dorthin schon eine gewisse Stabilität für die Familie verursacht. Aber der Bestatter ist jedenfalls erreichbar und der Bestatter ist immer kompetent und vor allem einfühlsam, in der Situation da zu sein.
Wenn absehbar ist, dass jemand stirbt, was kann man vorbereiten?
Ich sage immer, man kommt nicht deswegen zum Begräbnis, nur weil jemand gestorben ist, sondern man geht zum Begräbnis deswegen, weil man mit dem Menschen gelebt hat. Das heißt, am Begräbnis selber spiegelt sich immer das gesamte Leben wieder. Also der Tod ist sozusagen der Anlass für das Begräbnis, aber das Leben ist der Grund, warum wir hingehen. Und insofern kann ich alles, was mit meinem Leben zusammenhängt, vorbereiten. Und das gibt den Angehörigen Sicherheit. Wenn ich jetzt notiere oder meinen Angehörigen erzähle, welche Musik ich gern gehört habe, dann haben die eine Idee, mir eine Freude machen zu können, wenn sie mir die Musik spielen. Und das gibt mir doch als Angehörigen ein gutes Gefühl, es richtig zu machen. Und genau diese Momente, wo ich das Gefühl habe, ich mache es richtig, die braucht man. Dazu gehört auch, ob man sich eine Erd- oder eine Feuerbestattung wünscht, ob man eine pfarrliche oder priesterliche Begleitung wünscht oder ob man lieber einen Trauerredner hätte. Was mein Leben ausmacht, was möchte ich, dass daraus erzählt wird? Auch da kann man den Angehörigen eine Last abnehmen, bis hin dazu, dass eben finanzielle Vorsorge getroffen ist auf unterschiedlichste Art und Weise.
Mhm. Welche Dokumente braucht man eigentlich für ein Begräbnis?
Für das Begräbnis selber braucht man gar keine Dokumente, außer den Totenbeschauschein des Arztes oder des Krankenhauses, wobei das nicht in der Macht der Angehörigen liegt. Für die Beurkundung des Sterbefalles braucht man die Geburtsurkunde, den Staatsbürgerschaftsnachweis und die Heiratsurkunde oder wenn eine Scheidung im Leben stattgefunden hat, dann das Scheidungsurteil oder bei eingetragenen Partnern die Eintragungsurkunde.
Mhm. Wenn man sich die Seiten der Bestatter ansieht im Internet, dann gibt es zumindest Hinweise, was eine Bestattung kosten könnte. Das beginnt bei 2.800 Euro ohne externe Kosten. Ist das ungefähr ein Richtwert oder was sind externe Kosten?
Also grundsätzlich ist die Information im Internet auf den Webseiten der Bestatter eine gute Idee, sich ein Bild zu machen. Und man sollte sehr gut darauf achten, dass externe Kosten immer mit ausgewiesen sind. Die Bestatter, die regional tätig sind, wissen sehr genau, in welchem Umfeld welche Kosten ungefähr zu erwarten sind. Das heißt, ein Angebot, das externe Kosten ausschließt, ist tendenziell ein nicht seriöses, weil man damit nichts angefangen hat. Die Bestattungskosten sind ja nur ein Teil der Gesamtkosten eines Begräbnisses. Hinzu kommt der Friedhof, allenfalls der Totengräber oder das Krematorium, allenfalls der Blumenschmuck, aber auch der Steinmetz spielt eine wesentliche Rolle beim Erdbegräbnis, wenn das Grab abgetragen werden muss und ein Jahr später wieder aufgestellt wird. Auch die Gebühren sind mittlerweile erhöht worden und nicht mehr unbeträchtlich. Das heißt, es kommen viele Faktoren zusammen und aus der Gewerbeordnung heraus ist jeder Bestatter verpflichtet, diese Kosten auch nach Eigenleistung, Fremdleistung und Gebühren zu untergliedern auf seiner eigenen Rechnung und über alle ihm bekannten Kosten Auskunft zu geben. Der beste Weg ist immer der, den örtlichen Bestatter aufzusuchen oder der Bestatter, der einem nahe steht, den man für sich ausgewählt hat, weil man dort schon merkt, ob die Chemie stimmt, ob das ein Mensch ist, von dem ich mich wirklich in dieser Situation auch begleiten lassen möchte. Denn das Vertrauen ist unbezahlbar. Und von diesem bekommt man einen ganz konkreten Kostenvoranschlag, eine Kostenaufstellung, die unverbindlich sein muss, dahingehend auf die Wünsche, die ich mir vorgestellt habe. Und da muss man auch dazu sagen, dass es eine Sache ist, die Wünsche zu erfüllen und eine andere Sache, die Bedürfnisse. Denn oft weiß man ja gar nicht, was alles geht oder was nicht geht. Und der Bestatter klärt im persönlichen Gespräch auf, was sich auf der Webseite nie darstellen lässt. Das heißt, die Preisauskünfte auf der Webseite sind immer für einen Überblick gut, aber sie sollten auf jeden Fall zugänglich sein und vor allem ohne, dass man dafür Daten hergeben muss. Bin ich gezwungen, Daten einzugeben, um einen Kostenvoranschlag, eine Kostenschätzung zu erhalten, dann ist es tendenziell eine unseriöse Seite.
Mhm. Sie haben schon einige Kostenfaktoren angesprochen. Sie haben gesagt, ob es ein Erdbegräbnis ist oder eine Feuerbestattung, welcher Friedhof es ist. Wahrscheinlich werden die Gebühren auf den Friedhöfen nicht überall gleich sein. Wie hat sich, Sie haben gesagt, da hat sich auch, die sind teurer geworden. In welche Richtung ist das gegangen?
Gebühren sind zum Beispiel die Totenbeschaugebühr, die von 76,70 Euro im vergangenen Jahr auf 210 Euro dieses Jahr erhöht wurde. Das hängt damit zusammen, dass die ärztliche Verfügbarkeit nicht mehr so gegeben war und es für die Totenbeschauärzte nach vielen Jahren, möchte man Jahrzehnten eigentlich sagen, der Nichterhöhung dieser Gebühr schon fast unerträglich war, auch zu Nachtzeiten die Totenbeschau durchzuführen. Eine gewisse Verbesserung der Totenbeschau und dass diese auch schneller stattfinden kann und Familien nicht so lange auf den Arzt warten müssen, erhofft man sich, das wird die Zukunft weisen. Aber natürlich ist auch alles, was personengebunden ist, wie das Ausheben eines Grabes, jetzt muss man sich vorstellen, da gibt es Friedhöfe, die sind so eng, dass es nicht möglich ist, mit einer mechanischen Unterstützung das Grab auszuheben, sondern dass das händisch ausgehoben wird. Dann ist das ganz ein anderer Aufwand, der etwa 4 bis 6 Stunden Arbeit in Anspruch nimmt. Im Gegensatz dazu, wenn ein Grab mit oder Schremmgerät geöffnet werden kann.
Die Feuerbestattung war früher eher die Ausnahme. Wie hat sich das entwickelt? Ist das jetzt 50-50 oder hängt das davon ab, in welcher Region man sich befindet?
Ja, da haben wir eine ganz spannende Entwicklung in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, erlebt, dass die Feuerbestattung immer beliebter geworden ist. Einerseits hängt das damit zusammen, dass im Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 die Feuerbestattung der Erdbestattung grundsätzlich auch in der Kirche gleichgestellt wurde. Jetzt ist es so, dass die ältere Generation dann meistens bei einer Meinung bleibt und mittlerweile aber eine Generation da ist, die sehr gut mit der Feuerbestattung umgeht, die es als einen leichteren oder sanfteren Abschied empfindet, nicht am Erdgrab stehen zu müssen. Die Kosten sind sicher ein Rand immer des Ganzen, weil der Stein nicht abgetragen werden muss. Das heißt, eine Grabanlage kann bestehen bleiben und die Urne kann in dieses bestehende Erdgrab eingesetzt werden. Aber es kommt auch dazu, dass zusätzlich zu den Erdgräbern viele andere Beisetzungsmöglichkeiten offenstehen, die beim Erdbegräbnis nicht möglich sind. Das Beisetzen bei den Wurzeln eines Baumes, auch das ist auf vielen Friedhöfen möglich, oder die Urnennischen, die in Vielzahl vorhanden sind.
Das heißt, die Bedürfnisse der unterschiedlichen Begräbnisformen, das hat zugenommen.
Die Feuerbestattung liegt jetzt in Oberösterreich etwa bei 65-70% Anteil, also deutlich höher als mittlerweile als die Erdbestattung. Die Bedürfnisse dahinter sind ganz unterschiedlich. Eines der ganz großen Bedürfnisse, die wir wahrnehmen, ist die Pflegefreiheit des Grabes. Das heißt, es besteht aus der Familie heraus schon gar nicht die Ressource, dass man regelmäßig zum Grab geht und im Sommer, die immer heißer werden und gerade auf Friedhöfen, die wenig Schatten haben, fast alle 2 Tage oder jeden Tag das Grab gießen zu müssen. Und da ist es nur verständlich, dass Familien sagen, das kann ich nicht mehr leisten, ich wohne gar nicht in der Nähe oder ich habe die Zeit aufgrund der Arbeitsbelastung und Kinderbetreuung nicht. Und dementsprechend möchte ich, dass ich eine andere Form der Grabstätte habe. Und das hat zu einer rasanten Entwicklung in der letzten Zeit geführt, die sehr spannend ist. Und aber ein schönes Beispiel dafür ist, was Bedürfnisse in der Auswirkung dann auch bewirken können. Das heißt, dass eine Vielfalt dort entsteht, wo ein Bedürfnis erkannt wird.
Ich habe noch andere Bestattungsformen gefunden, die Edelsteinbestattung. Was ist das genau und was kann man sich darunter vorstellen?
Also es gibt nur zwei Bestattungsformen in Oberösterreich. Das sind die Erd- und die Feuerbestattung. Und da kann man noch über die Gruftbeisetzung diskutieren, die aber vom Gesetzes wegen der Erdbestattung zugerichtet ist. Eine andere Bestattungsform gibt es nicht. Auch die Edelsteinbestattung, wenn man sie jetzt mal so nennen möchte, ist eine Feuerbestattung und aus der Asche werden dann entsprechende Elemente entnommen. Beim Diamant ist das Kohlenstoff oder bei Saphir und Rubin sind das Metalloxide und die werden dann zur Färbung, zur Veredelung, zur Einbringung dieser Steine ausgewählt. Es handelt sich aber um eine ganz normale Feuerbestattung, für die ein Sarg für die Kremation notwendig ist, für die eine Trauerfeier stattfinden kann und nie wird die gesamte Asche zum Beispiel in einen Edelstein transformiert, sondern es wird immer nur ein Spurenelement dieser Asche, denn die Asche besteht ja eigentlich aus dem Knochen. Denn im Verbrennungsvorgang bleibt einzig das Calcium oder die Calciumsalze, aus denen der Knochen besteht, übrig. Und diese Knochen werden gebrochen. Und das ist das, was wir eigentlich unter Asche verstehen. Es handelt sich also eigentlich um Knochensplitter oder Knochenbruch. Und dass dieser wenig Kohlenstoff enthält für einen Diamant, ist irgendwie selbstredend im Verbrennungsvorgang. Man könnte so eine gewisse Homöopathie unterstellen. Mhm. Es geht aber eigentlich bei Edelsteinen oder auch bei anderen Verdinglichungen dieser Formen nicht darum, dass man die gesamte Asche auflöst, sondern eigentlich darum, einen Erinnerungsgegenstand zu haben, den ich bei mir habe, der mir was bedeutet, wo ich die Nähe zum Verstorbenen begreifen kann. Aber ganz ehrlich, da tun es wahrscheinlich das Kaffeeheferl, der Sessel oder das Taschenmesser von den Großeltern genauso, dass ich mir mitnehme und da habe ich wahrscheinlich sogar mehr Freude daran.
Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ich möchte die Kosten so im Rahmen halten oder zumindest die Kosten so absichern, dass meine Nachkommen nicht über Gebühr belastet werden. Und da gibt es ja die Möglichkeit, vorzusorgen. Welche Möglichkeiten der Vorsorge für die Begräbniskosten gibt es da?
Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits kann ich die Kosten, die ich mit dem Bestatter gemeinsam im Gespräch eruiert habe, damit ich eine realistische Größe nämlich auch auf die Seite legen kann, entweder zu Hause, wie das ältere Menschen durchaus auch regelmäßig machen, auf einem Sparbuch vielleicht. Gerade jetzt, wo es dann auch wieder Zinsen geben sollte, wäre das eine gute Möglichkeit. Das kann eine Versicherung sein, die entweder per Einmalerlag eingezahlt wird oder aber, wenn man in jungen Jahren schon beginnt, über die Zeit angespart wird oder aber auf einem Treuhandkonto. Das sind so die Varianten, die dafür bestehen. Aber Voraussetzung dafür ist immer, mit dem Bestatter ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut. Und da kann man dann sehr genau das Budget abschätzen, das man zur Seite legen sollte. Und da sind enthalten immer auch alle Fremdkosten. Denn am Ende des Tages bringt es nichts, wenn ich zwar die Rechnung des Bestatters begleichen kann, aber der Friedhof, das Krematorium, auch die Zehrung, allenfalls die Blumen, die Gebühren, dann offen bleiben würden.
Aber was die gesamten Kosten betrifft, hat der Bestatter einen Überblick, was ungefähr kosten kann?
Definitiv.
Mhm. Wenn kein Nachlass vorhanden ist, also der Verstorbene kein Geld hinterlässt, dann kann man als Hinterbliebener auch die Begräbniskosten steuerlich geltend machen. Wie funktioniert das?
Genau. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Verstorbene sich sein Begräbnis selber zahlt. Das ist die Idee des österreichischen Erbrechtes. Das heißt, die Begräbniskosten werden, egal wer die Kosten bezahlt, immer auch aus der Verlassenschaft refundiert. Damit stellen sie eigentlich für denjenigen, der sie beglichen hat, keine Belastung, langfristig zumindest da, kurzfristig. Im Vorschuss kann es natürlich der Fall sein. Ist kein Vermögen da, das diese Kosten ausgleicht, dann kann ich es beim Jahreslohnausgleich als außergewöhnliche Belastung geltend machen und bekomme den Lohnsteueranteil zurück. Das ist gar nicht unerheblich, also etwa ein Drittel, vielleicht etwas mehr, je nach Progression der Steuer.
Mhm. Jetzt gibt es auch Familien, die sagen, wir wollen ein Familiengrab haben. Manche bauen sich auch eine größere Grabstätte. Wie oft kommt so etwas vor und was kann so etwas kosten? Oder was kostet es im Vergleich zu einer normalen Bestattung oder einem normalen Grab?
Also das ist eine sehr komplexe Frage, die man am besten mit der Friedhofsverwaltung klärt. Grundsätzlich ist die Erdgrabfläche immer die günstigste. Es kommt natürlich dazu, dass der Grabstein aufgestellt werden muss. Und der Grabstein ist mit einmaligen Kosten relativ hoch, aber auf die gesamte Nutzungsdauer eines Familiengrabes gesehen relativ günstig. Im Unterschied zu einer Urnennische, die alle 5 oder alle 10 Jahre erneuert werden muss, auf manchen Friedhöfen sogar jährlich, die immer die gleichen Kosten produzieren, ist es so, dass beim Erdgrab die Errichtung teuer ist, aber der Fortlauf sehr günstig, weil die Friedhöfe große Flächen dafür bereithalten und auch keine weitere Sanierung oder irgendwie Pflege des Friedhofes notwendig ist. Ob man eine Familiengrabstätte für sich findet und auf welche Art und Weise diese dann gestaltet ist, ob die sehr schlicht gehalten, ob der Friedhof es zulässt, auch Einfassungen aus Holz, auch vielleicht Grabsteine sogar aus Holz, oder ob diese aus Stein sein müssen, wie weit diese abgedeckt sind oder aber bepflanzt werden müssen, das gibt die jeweilige Friedhofsordnung vor. Das heißt, am lokalen Friedhof ist es sinnvoll, sich diese Friedhofsordnung entweder auf der Homepage downzuladen oder in der Verwaltung aushändigen zu lassen oder mit dem Friedhof ins Gespräch zu kommen über die eigenen Bedürfnisse. Ganz generell gilt beim Begräbnis, dass es weniger sinnvoll ist, schon über den Wunsch zu diskutieren. Denn zwischen zwei Wünschen oder zwei Vorstellungen gibt es keinen Kompromiss. Da kann man nur die klassische österreichische Lösung wählen, man macht das, was keiner wollte, dann sind alle zumindest gleich unglücklich. Aber besser ist es, über die Bedürfnisse zu sprechen. Also was ist mir wichtig, wenn ich an die Grabstelle denke? Ich möchte hingehen und möchte die Freiheit haben, nicht die ganze Zeit arbeiten zu müssen. Also eine Pflegefreiheit. Oder ich möchte hingehen und möchte etwas tun können. Also die Selbstwirksamkeit, dass ich eine Kerze anzünde, dass ich vielleicht auf eine Tafel mit einer Kreide eine Botschaft an meinen Verstorbenen hinaufschreibe und der Regen wäscht sie mir in die Erde hinein. Also was ist der Zugang, den ich brauche? Brauche ich eine Sitzgelegenheit, weil ich vielleicht schon älter bin oder weil ich vorausdenke, dass ich irgendwann einmal älter werde? Oder ist die Wasserstelle, weil ich ein Blumenliebhaber bin, in der Nähe, dass ich nicht 100 Meter laufen muss mit der schweren Gießkanne, wenn ich dann einmal 70 oder 80 Jahre bin. Und diese Bedürfnisse, die gehören auf den Tisch, gehören ins Gespräch und dann wird sich auch eine gute Lösung finden.
Die Bestattung muss aber in einem Friedhof passieren, ist das nach wie vor Pflicht?
Grundsätzlich gibt es in Österreich den sogenannten Friedhofszwang. Das heißt, ein Verstorbener hat immer sich auf einem Friedhof zu befinden. Und davon gibt es eine Ausnahme, das ist die Urnenbeisetzung außerhalb eines Friedhofes. Das ist deswegen eine Ausnahme, weil, stellen wir uns vor, jeder würde seine Verstorbene mit nach Hause nehmen und im Garten beisetzen. Jetzt kauft man sich von seinem sauer ersparten Geld ein Grundstück und als erstes beginnt man einen Pool zu graben und hebt die ersten 4 Urnen aus. Dann wird man sich wahrscheinlich denken, dass das Grundstück etwas überbewertet war. Beziehungsweise stellt man sich vielleicht die bange Frage, was einen sonst noch auf diesem Grundstück erwartet. Und insofern ist es eigentlich dem Schutz der Gesellschaft hin gedacht, dass die Verstorbenen auf dem Friedhof sind und nicht außerhalb. Jetzt gibt es dafür eben diese Ausnahme der Urnenaufbewahrung zu Hause. Und die ist einerseits dafür gedacht, für die Zeit, in der die Trauer einen gewissen Anhaltspunkt braucht. Das heißt, sobald ich als Antragsteller meine Eigenschaft dafür verliere, die Urne zu Hause haben zu dürfen, das heißt, weil ich das Grundstück verkaufe, vererbe oder verschenke, in dem Moment muss die Urne auch wieder auf den Friedhof zurück. Und da greift sozusagen wieder dieser Friedhofszwang, den wir kennen. Es gibt mittlerweile aber auch die Möglichkeit, eine symbolische Aschemenge mit nach Hause zu nehmen. Diese ist nicht genehmigungspflichtig wie die Urne. Und die darf ich selber aufbewahren. Die Frage ist, und das sollte man immer mitbedenken, was ist, wenn ich einmal sterbe, wo mir diese Asche in meiner Nähe wichtig war, dann sollte man auch das in eine Vorsorge mit hineinnehmen und sagen, wenn ich einmal sterbe, dann bitte beerdigt auch diesen Teil der Asche meiner Gattin oder meiner Kinder mit mir.
Ist es sinnvoll, seine Wünsche, was die Bestattung betrifft, ins Testament mit aufzunehmen?
Das Testament ist sicher der falsche Platz, weil das Testament tendenziell erst nach dem Begräbnis geöffnet wird. Sinnvoller wäre es zum Beispiel, es in der Dokumentenmappe zu hinterlegen, weil die Dokumentenmappe, die wird tendenziell dann gesucht, wenn der Sterbefall eintritt. Noch besser wäre es, mit den Kindern ins Gespräch darüber zu kommen. Und wie fängt man so ein Gespräch an? Das ist ja schwierig. Man kann ja nicht sagen, Weißt du was, ich rede jetzt mal darüber, dass ich sterben werde, weil da werden wahrscheinlich die meisten abblocken, sondern reden wir übers Leben. Denn das Begräbnis spiegelt immer in der Bestattungsform, die wir wählen, das Leben, das ich gelebt habe, wieder. Und am Ende wird sozusagen im Begräbnis das Leben spürbar und reflektiert sich in der Biografie der Angehörigen. Es ist also gut, übers Leben zu reden.
Mhm. Herr Dobertsberger, zum Abschluss hätte ich noch eine persönliche Frage. Ihre Familie hat seit vielen Jahren ein Bestattungsunternehmen und Bestatter ist ja kein alltäglicher Beruf, wenn man jeden Tag mit Leid und Tod zu tun hat. Wie geht man da persönlich damit um und wie bewältigt man das?
Ja, also seit 135 Jahren heuer dürfen wir in der Familie dieses Unternehmen führen. Und ich finde es eine schöne Aufgabe und ich bekomme die Frage ja ganz oft gestellt. Und ich sage immer, ich sehe wenig den trauernden Menschen, sondern ich sehe vielmehr den liebenden Menschen. Denn die Trauer ist nichts anderes als die Liebe, die uns mit dem verstorbenen Menschen verbindet und die total verunsichert ist, weil sie sich die Frage stellt, muss ich jetzt auch sterben? Und diese Sorge haben wir, dass diese Liebe stirbt. Und es braucht die Zeit, dass wir erfahren, die Liebe darf weiterleben. Die darf da sein und da darf ich auch in 10 und 20 Jahren noch an den Verstorbenen denken und habe so ein ganz wohliges Gefühl in mir, dass er Teil meiner Geschichte ist und meiner Persönlichkeit und dass er mir im Leben wahrscheinlich öfter über den Weg läuft, als ich mir gedacht habe, auch wenn ich ihn nicht angreifen kann, aber spüren kann ich ihn. Insofern sind es liebende Menschen und was gibt's Schöneres, als mit liebenden Menschen arbeiten zu dürfen.
Herr Dobertsberger, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie mit mir weniger über das Geld, aber viel mehr über das Leben heute gesprochen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.